Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister und liebe Gäste, als Predigttext für heute habe ich ausgesucht Römer 8, die Verse 26 bis 30. Römer 8, 26 bis 30, wobei ich mich in der Predigt dann aber ganz auf den wertvollen Vers 28 konzentrieren werde. Römer 8, 26 bis 30. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Zu den folgenden Versen gleich einleitend, weil da gehe ich im Text dann gar nicht mehr darauf weiter ein, wenn mir das andere für heute wichtiger ist. Gott gibt nur das Beste, so habe ich bewusst das Predigtthema gewählt. Es ist natürlich an eine Bedingung gebunden, wie Gottes Gaben und Gottes Segen immer an Bedingungen gebunden sind. An die Bedingung des Glaubens und wie wir in unserem Zusammenhang auch hier sehen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Und zur Liebe gehört der Gehorsam. Jesus sagt immer wieder, wenn er mich liebt, dann wird er meine Gebote halten. Also die ihn lieben und die in diese Liebe durch seinen Vorsatz hineinberufen sind, denen gilt das. Und das einfach noch als kurzes Vorwort, bevor wir uns dann aber diesen wirklich köstlichen Verheißungen und Zusagen Gottes zuwenden. Es ist ein altes Wort, köstlich, aber es bringt es trefflich zum Ausdruck. Gott gibt nur das Beste. Ich habe das Thema absichtlich so provokativ, also so herausfordernd gewählt. Ich denke, irgendwie wissen wir alle, dass diese Aussage stimmt. Wer sollte das Beste geben, wenn nicht Gott? Aber dann stehen jedem von uns augenblicklich wahrscheinlich mehrere Situationen vor Augen, wo wir uns mit dieser Aussage praktisch sehr, sehr schwer tun. Wo in uns der Widerspruch hochkommen will, hat Gott da wirklich das Beste getan? Das Beste? Ich erinnere mich an eine Artikelreihe im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, das war schon vor gut 20 Jahren wohl, die trug den Titel Der ohnmächtige Gott. Der ohnmächtige Gott. Herausgegeben, wesentlich verantwortet von dem Theologen Heinz Zarnt und wesentliche Mitschreiberin, nicht alleinige, war Dorothee Sölle. Kennen wir die Gott ist tot Theologin, mittlerweile selber tot. Getragen vom Gedanken, den Sölle ja in die Welt gebracht hat, angesichts von Auschwitz kann man nicht mehr vom liebenden und auch nicht mehr vom allmächtigen Gott reden, denn dann hätte Auschwitz verhindern müssen, man kann nur noch vom ohnmächtigen Gott reden. Auschwitz zeigt das Scheitern Gottes, seine Ohnmacht. Nun können wir sagen, Sölle ist ja nun wirklich eine bekannte Gotteslästerin und Gottesleugnerin, was geht uns Sölle an? Aber wir ringen ja mit den gleichen Fragen vor solchen Situationen wie Auschwitz in der Geschichte, in konkreten persönlichen Leben. Wie gehen wir da mit der Zusage der Liebe und der Allmacht Gottes um? Stellen bestimmte Situationen und Geschehnisse in der Geschichte der Welt und in unserem eigenen Leben diese Zusagen nicht fundamental in Frage? Es sind drei Aspekte, die mich an diesem Wort von Römer 8, 28 von jeher, seit ich mich bewusst mit ihm befasst habe, beeindrucken. Der erste dieser Aspekte ist, alle Dinge alle Dinge. Ich habe diesen Punkt ganz bewusst als ersten genommen, obwohl er in der Reihenfolge des Textes nicht als erster steht, denn in ihm steckt ja die eigentliche Provokation dieses Wortes, die eigentliche Herausforderung. Dass Gott zum Besten wirken kann, hatten wir schon, wer wollte das bestreiten? Aber dass seinen Kindern tatsächlich alle Dinge zum Besten dienen, damit tun wir uns schwer. Wir denken vielleicht an einen Unfall. Wir denken an eine unheilbare Krankheit, die einen lieben Menschen in viel zu jungen Jahren getroffen hat und nun dahinsiechen lässt. Wir denken an den plötzlichen Tod eines lieben Menschen, eines fähigen Mitarbeiters im Reich Gottes und fragen, warum reißt Gott ihn in so jungen Jahren von Frau und Kindern und von seiner Arbeit weg? War das wirklich das Beste? Für ihn, für seine Frau, für seine Familie, für das Werk, in dem er gestanden hat, da haben wir an diesem Wort zu kauen und zu nagen. Da liegt es uns richtig schwer im Magen. Wenn wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen, in jeder Situation so ernst nehmen, wie es uns entgegentritt, dann stellt es uns immer wieder in gewaltige Herausforderungen. Und die Lösung ist nicht zu sagen, so wörtlich dürfen wir es nicht nehmen. Dann mogeln wir uns um die Herausforderungen herum, aber nicht nur um die Tiefe und den Ernst, sondern auch wir betrügen uns dann um die überwältigende Größe, die in dieser Zusage steckt. Vor kurzem hatte ich eine Begegnung mit einem ganz feinen Bruder im Herrn Jesus Christus. Er hatte vor Jahren im Alter von etwa 40 einen schweren Herzinfarkt erlitten, war dadurch in der Kur zum Glauben an Jesus gekommen, in der Reha, kurze Zeit später auch seine Frau. In den Folgejahren ging es ihm einigermaßen gut und er hat sich sehr in der Gemeinde Jesu engagiert. Und wie gesagt, Gott hat ihm eine ganz besonders feine persönliche Art geschenkt. Und seit Jahren ist er deshalb auch in der Seelsorge tätig, ehrenamtlich. Und jetzt häuft sich seit einem Jahr eine Krankheit in seinem Leben an die andere. Eine Schreckensnachricht folgt auf die nächste. Und die jüngste, die sich nach wochenlangen Untersuchungen ergeben hat, er hat eine große, bösartige Geschwulst. Als er uns berichtet hat, sind ihm die Tränen in die Augen getreten. Er hatte es selbst erst am Tag vorher erfahren. Noch keine Zeit gehabt, für sich und mit seiner Frau vor Gott damit fertig zu werden, das anzunehmen. Und liebe Geschwister, Gott gibt nur das Beste. Was fangen wir mit dieser Aussage an in so einer Situation, bei so einem schweren medizinischen Befund? Wir haben uns dann noch ein paar Sätze unterhalten. Er hat gemeint, da gibt es wohl keinen Satz und kein Bibelwort, das man einfach so dazu sagen kann. Ich habe ihm geantwortet, doch, es gibt eine Bibelstelle. Aber die ist eine große Zumutung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch dieser medizinische Befund, zum Besten dienen. Darauf hat er in die Jackentasche gegriffen, seines Jacketts, und hat gesagt, dieses Wort trage ich seit Wochen immer bei mir. Und hat eine Spruchkarte herausgezogen mit Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber dieses Wort bei sich tragen in der Jackentasche ist eine Sache. Dieses Wort bei so einem Befund von Herzen annehmen können, das ist eine ganz andere Sache. Und das wird für ihn und für seine Frau sicher noch eine schwere geistliche Aufgabe sein. Und wenn ihr mal in euren Gebeten, auch ohne ihn zu kennen, an die beiden denkt, werden sie sich freuen, an die geschwisterliche Verbundenheit und die Fürbitte und die Kraft spüren. Aber liebe Geschwister, genau da, genau in einer solchen Situation muss sich die Kraft und der Wert dieses Wortes bewähren. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn alles super läuft, wenn ich kerngesund bin, wenn die Kinder gedeihen, das berufliche Leben sich in den geplanten Bahnen entwickelt, wenn ich bildhaft gesprochen unterwegs bin auf der sonnenbeschienenen Blumenwiese des Lebens. Da mag so ein Wort auch ganz nett sein. Aber brauchen Wirklich brauchen tue ich's nicht. Es geht mir ja auch so ganz gut. Aber in der Tiefe, in den finsteren, dunklen, angsterregenden Tälern des Lebens, da, wo alles aus den Fugen gerät, da, wo alles wankt und bebt, da, wo mir der Boden unter den Füßen wegbricht, da, wo es keinen Halt und keinen Trost und keine Hilfe mehr zu geben scheint, da, genau da muss dieses Wort zeigen, was es kann und was es wirklich wert ist. Da wird ein solches Wort entweder zum Anker und zur Rettungsinsel, die uns trägt, oder es erweist sich als kraftlos und wir gehen mit diesem Wort unter und dann können wir es auch vorher schon vergessen. Aber diese Sorge brauchen wir nicht haben. Mir ist in solchen Situationen, ich hatte es vielleicht schon gesagt, das Lied ergänzend dazu wichtig geworden, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Auch nicht im Vertrauen auf diese unglaublichen Zusagen. Keiner. Sollte ich sein der Erste, der zu Schanden war, sollte ich der Erste sein, an dem sich Gottes Zusage nicht erfüllt, an dem sich Gottes Wort nicht als festes Fundament erweist. Sie wissen, das Lied geht weiter. Nein, das ist unmöglich, du getreuer Gott. Er fällt der Himmel, er bricht die Welt in sich zusammen, ehe mich täuscht dein Wort. Das gilt auch für Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Ich stieß in der Vorbereitung auf eine griechische Überlieferung. Im 8. Jahrhundert vor Christus herrschte in Phrygien der König Midas. Und von ihm berichtet die griechische Sage, dieser König Midas fand eines Tages einen Bauern, den Freund des Gottes Dionysos. Und er nahm ihn mit nach Hause, versorgte ihn gut und brachte ihn dann später wieder wohlbehalten zu diesem Gott Dionysos. Dankbar, dass König Midas diesen Freund so gut versorgt hat, hat er ihm gesagt, du hast einen Wunsch frei. König Midas sah seine große Chance kommen und sagte, ich möchte, dass alles, was ich anfasse, zu Gold wird. Alles, was mir in die Hände gerät, soll Gold werden. Der Gott Dionysos hat ihm diese Bitte gewährt. Alles in seinen Händen, Holz, Stroh, Heu, was er angefasst hat, alles wurde zu Gold. Billiges Blech zu kostbarem Gold. Aber hat bald gemerkt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Denn als er essen wollte und das Essen in die Hand nahm, wurde es im selben Augenblick zu Gold. Als er seinen köstlichen Wein trinken wollte und den Kelch anfasste, wurde er im selben Augenblick zu Gold. Und der König Midas drohte zu verhungern. Er musste sich wahrscheinlich fremd ernähren lassen in der Übergangsphase und kam wieder zum Gott Dionysos, dass er doch diese Bitte rückgängig macht. Er hat es getan. An einem Punkt können wir die Sache übertragen. Alles, was Gott in die Hände nimmt, alles, was wir an unserem Leben, an unserer Not, an unserer Angst, an unseren Sorgen zu Gott bringen und ihm in die Hand legen, wird zu Gold. Ohne negative Nebenwirkungen. Zu reinem, purem Gold. Zum Besten. Alles. Die größte Not, der tiefste Schmerz, sogar fremde Schuld und eigenes Versagen. Wir können es wirklich nicht fassen, diese Zusage. Wir können es nicht verstehen und begreifen, aber wir dürfen es uns vom Wort Gottes zusagen lassen. Alle Dinge. Und dann das Zweite. Paulus beginnt dieses Wort mit wir wissen. Wir wissen. Glauben, Leben mit Gott, das ist keine wackelige Sache auf einem unsicheren Fundament. Das ist gerade in der heutigen Zeit, die so Vernunft und Verstand betont ist, ganz besonders wichtig zu betonen. Glauben ist eben nicht ein verzweifeltes Hoffen, es möge doch so sein. Glauben ist eine freudige Gewissheit, so ist es. Es ist zutiefst tragisch, dass das Wort Glauben in unserer deutschen Umgangssprache diesen Bedeutungswandel zum Ungewissen erfahren hat. Wir sagen, ich glaube, das schöne Wetter hält noch eine Weile an. Es kann aber auch sein, unausgesprochen geht dieser Satz fort, vielleicht kommt auch gleich ein gewaltiges Gewitter mit Blitz, Donner und Hagelschlag. Man weiß es eben nicht so genau. Und so versteht der Durchschnittsbürger, und ich befürchte auch viele Christen, eigentlich im Herzen, die Sache mit dem Glauben. Glauben ist ein ungewisses Hoffen, dass doch die Zusagen der Schrift stimmen mögen. wird schon gut gehen, irgendwie. Wie oft bin ich in Gesprächen diesem Einwand begegnet, Glauben heißt eben nicht wissen. Wer geistlichen Wagemut hat, der lässt sich auf so ein unsicheres Glaubensexperiment ein und geht gelegentlich in die Kirche. Wer aber lieber auf Nummer sicher geht, der lässt von so wackeligen Sachen lieber die Finger, der vertraut wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf das, was er sieht und anfassen kann. Das ist so ungefähr die Alternative, in der unsere Zeitgenossen stehen. Aber, liebe Geschwister, ein solches Verständnis hat mit dem, was christlicher Glaube ist, überhaupt nichts zu tun, rein gar nichts. Das griechische Wort für Glauben heißt eigentlich zunächst mal Treue, Festigkeit, Zuverlässigkeit und als Antwort darauf Vertrauen, weil ich Gott als den Treuen, den Festen, den Zuverlässigen erlebt habe und so er mir sich bezeugt und darstellt, kann ich ihm von ganzem Herzen vertrauen. Das ist Glaube. Glauben heißt deshalb, sein Leben auf ein felsenfestes Fundament zu stellen und nicht auf den trügerischen Sand menschlicher Erkenntnisse und Meinungen. Wer glaubt, der tritt im festen Vertrauen auf die Zuverlässigkeit und Treue Gottes in eine lebendige Beziehung zu ihm. Er legt sein Leben in seine Hand und sagt, jetzt mach du das Beste draus. Genau das haben vor rund anderthalb Jahrtausenden die Missionare übersetzt, als sie zu unseren germanischen Vorfahren kamen. Sie haben Vertrauen übersetzt mit Glauben. Damals hieß Glauben Galubinais. Das hieß eigentlich Gelübde. Und das hat das Geschehen christlichen Glaubens direkt in das damals herrschende germanische Gefolgschaftssystem hinein übersetzt. Das Gelübde, das ein germanischer Gefolgsmann seinem Gefolgsherrn ablegt. Die beiden haben einen Bund geschlossen. Der Gefolgsmann stellt sein Leben, seine Arbeitskraft in den Dienst des Gefolgsherrn und dieser stellt ihn damit unter seinen Schutz im Gegenzug und übernimmt für ihn und für seine Familie die Verantwortung und die Fürsorgepflicht, auch die materielle Fürsorgepflicht. Das deutsche Wort Glauben hat also genau ausgesagt, im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit Jesu nehme ich ihn als meinen Gefolgsherrn an, trete in seine Gefolgschaft, in seine Jüngerschaft, stelle mein Leben ganz ihm zur Verfügung. Unseren germanischen Vorfahren hat deshalb dieses Wort Glauben, Galubinais, Bände gesprochen, eine ganze Welt vermittelt. Schauen wir ergänzend zu diesem Wir wissen noch kurz auf Hebräer 11. Da gibt uns in Vers 1 das Wort Gottes eine genaue Erklärung dessen, was Glaube ist. Am besten hat es Menge übersetzt. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das erste wichtige Wort im Griechischen, das da kommt, betont das Wirkliche im Gegensatz zum Scheinbaren. Ein Beispiel. Da hat jemand im Herbst eine Tulpenzwiebel gesteckt. Wenn es eine echte war, eine wirkliche, dann kommt jetzt im Frühjahr in diesen Tagen eine Tulpe hervor und es blüht eine Tulpe. Hat er es nur geträumt oder die Zwiebel, das was er gesteckt hat, sah nur so ähnlich aus wie eine Tulpenzwiebel, es war aber keine echte, dann kommt jetzt keine Tulpe. Ja? Genau das ist der Punkt, den uns das erste Halbsatz von Hebräer 11 vermitteln will. Der Glaube gründet sich auf Echtes, auf Wahrhaftiges, auf Zuverlässiges. Und deshalb verwirklicht sich auch das Echte, deshalb kommt eine echte Tulpe in seinem Leben zum Erblühen und erwartet nicht vergeblich, dass irgendwas im Frühjahr sprießt und sprost. Es ist echt. Und der zweite Halbsatz sagt eigentlich wörtlich, es ist ein Überführtsein von Dingen. Ein inneres Überführtsein, da hat im Herzen, im Kopf ein Beweis stattgefunden. Das Wort kann man auch mit Beweis übersetzen. Das heißt, der Glaube stützt sich auf etwas, für das der Beweis für seine Gültigkeit und Zuverlässigkeit bereits angetreten ist. Ich dachte an den Mathematikunterricht. Unser Mathelehrer im Gymnasium hat uns manchmal gesagt, wenn ihr fertig seid und ihr seid sicher, dass ihr recht gerechnet habt, könnt ihr runterschreiben QED. Das machen die Mathematiker auch am Ende eines Rechenbeweises. Heißt lateinisch Quod erat demonstrandum, was hiermit bewiesen wäre. Genau das sagt der zweite Halbsatz. Glaube ist es sich einlassen auf etwas, für das der gültige Beweis angetreten ist, erbracht worden ist. Das heißt, beide Halbsätze dieses Hebräer 11, Vers 1 betonen die absolute Zuverlässigkeit, nicht ein wankendes Hoffen, sondern die absolute Zuverlässigkeit dessen, worauf sich der christliche Glaube stützt. Und deshalb, habe ich so breit erläutert, deshalb kann Paulus mit strahlender Gewissheit sagen, wir wissen. Wir wissen. Im täglichen Leben steht dieses Wissen in einer Spannung zwischen unserem Gefühl und unserem Verstand. Unser Gefühl empfindet gerade angesichts großer Nöte oft eher das zaghafte Hoffen. Aber unser Verstand, unser Wille darf Gottes Wort und seine Verheißung auch gegen alles Gefühl und gegen alles innere emotionale Wanken fest in die Hand nehmen und fest in der Hand und im Herzen behalten. Wir haben für unseren Glauben ein felsenfestes Fundament, die Zusagen des lebendigen Gottes. Und dann noch zum dritten und letzten, alle Dinge zum Besten. Da bleibt eigentlich die Spucke weg. Zum Besten. Wörtlich steht da, wie auch Elberfelder übersetzt hat, zum Guten. Das ist aber in der Bibel genau das Gleiche, denn das Gute, das da steht, Agathos im Griechischen, ist das göttlich Gute. Und das Gute, das Gott gibt, ist immer das Beste. Das kann nicht verbessert werden. Es ist immer das Vollkommene. Gott gibt immer das Beste, Geschwister. Nie das Zweitbeste. Er gibt immer das Beste. Gott macht keine halben Sachen. Mich hat das in verschiedener Hinsicht immer wieder getröstet. Zum Besten. Gott biegt die Dinge nicht gerade irgendwie nochmal so hin, so wie man einen eingedellten Kotflügel am Auto wieder ausbeugt, aber man sieht eben so, wie er vorher war, so ist er nicht mehr. Man sieht noch die Spuren der Bearbeitung. Er lässt uns nicht noch gerade mal mit dem blauen Auge davonkommen. Er führt's zum Besten hinaus. Alles. Was für eine Freude und was für eine Entlastung. Ich denke an eine junge Frau aus einer früheren Gemeinde. Hat mir das mal im persönlichen Gespräch gesagt, sie hatte immer Angst, zu kurz zu kommen. Schrecklich. Das war bei ihrem geradezu krankhaftes Zwangsverhalten. Jeder tägliche Einkauf wurde für sie zum unerträglichen Stress. Bei jedem Joghurtbecher, bei jedem Apfel, den sie in die Hand genommen hat, bei jedem Ei, stand sie vor der fast nicht zu überwältigenden Entscheidung, ist dieser Apfel wirklich der Beste? Ist das der günstigste oder übersehe ich einen Macken? Schmeckt er nicht so gut wie der daneben? Gibt es ein Regal weiter, vielleicht noch einen preisgünstigeren? Wir lachen innerlich wahrscheinlich drüber. Vernünftig betrachtet ist es irgendwo auch lachhaft. Aber wenn ein Mensch in so einer Zwangsnot steckt, für den ist das eine Katastrophe. Aber liebe Geschwister, irgendwie, wenn auch nicht so extrem und krankhaft, steckt das doch in uns allen drin, die ewige Angst, zu kurz zu kommen, die ewige Angst, irgendwas Wesentliches zu verpassen. Die Zusage Gottes heute heißt, Gott lässt dich nicht zu kurz kommen. Niemals. Wir bekommen sicher manches nicht, was wir haben wollten, aber wir dürfen sicher sein, Gott gibt uns was Besseres, das Beste dafür. Er ist der Garant. Auf einem älteren Losungsblättlein habe ich folgende Geschichte gefunden. Der Überlebende eines Schiffbruchs war auf einer unbewohnten Insel gestrandet. Nach einiger Zeit war es ihm gelungen, eine Art Hütte zu bauen. Darin hat er das wenige untergebracht, was von der Katastrophe ans Ufer dieser kleinen Insel gespült wurde, was er retten konnte. Und nun bat er Tag für Tag den Herrn, dass er ihn doch aus dieser Lage befreit. Jeden Tag beobachtete er mit großer Hoffnung und Aufmerksamkeit den Horizont, um ja kein Schiff zu verpassen, das da am Horizont vorbeifährt. Eines Tages kam er von der Nahrungssuche zu seiner Hütte zurück. Blankes Entsetzen packt ihn. Seine Hütte brennt lichterloh. Die Flammen schlagen meterhoch gegen den Himmel. Alles, was er aus dem Schiffbruch hat retten können, geht vor seinen Augen in Rauch und Asche auf. Aller Kraft, aller Lebensmut verlassen ihn, völlig niedergeschlagen sitzt er neben dem qualmenden Trümmerhaufen, einfach am Ende. Bis er nach Stunden durch ein Geräusch aus seinem Trübsalblasen aufgeschreckt wird. Er sieht zum Meer, ein Schiff nähert sich. Normalerweise kommen wir hier gar nicht vorbei, sagt etwas später der Kapitän. Aber wir haben dann Rauchzeichen gesehen. Ob sich die Geschichte genau so abgespielt hat, oder ob die jemand als schönes Beispiel erfunden hat, spielt keine Rolle. Aber der Inhalt ist an dieser Sache wichtig. Gott lässt manchen Traum unseres Lebens, manches, was wir zusammengesammelt haben, was uns lieb und wert geworden ist, in Rauch und Asche aufgehen. Wahrscheinlich haben wir das alle schon mehr oder weniger erfahren müssen, vor allem die Älteren. Aber wir haben die Zusage Gottes, es wird uns nicht anders gehen als diesem Mann. Alles, auch das, was in unserem Leben in Rauch und Asche aufgegangen ist, wird uns in der Hand Gottes zum Besten dienen. Alles. Amen.